Wir sind zusammen und feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, und so heiße ich alle ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am zweiten Sonntag vor der Passionszeit. So ist die neue Bezeichnung seit ein paar Jahren für diese Sonntage, bevor die Passionszeit beginnt. Und wir wollen miteinander diesen Gottesdienst feiern und als Morgenlied die Nummer 440 singen. Allmorgen ist ganz frisch und neu. 440, die vier Verse. Psalmbeter betet zu Gott und sagt: Herr, du wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Ihre sind mehr als Haare auf meinem Haupt und mein Herz ist verzagt. Lass dir's gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben. Lass alle Wege sagen, der Herr sei hoch gelobt. Kommt, lasst uns anbeten. Uns bekennen. Gott, unser lieber Vater, du bist gnädig und barmherzig. Ohne Angst dürfen wir uns zu dir bekennen, uns vor dir öffnen. Wir treten vor dich in diesem Gottesdienst auch, wagen einen Blick in unser Herz und wissen, dass wir deine Gnade und deine Vergebung brauchen. Unverdientermaßen bist du uns gnädig und barmherzig. wir können das kaum verstehen. Und doch, obwohl du so gut zu uns bist, gehen wir immer wieder unsere eigenen Wege, fragen nicht nach dir, rechnen nicht mit Gnade und Barmherzigkeit oder meinen, dass wir sie nicht brauchen. Herr, wir bitten dich, korrigiere uns immer wieder und vergib uns unsere Schuld. Schau gnädig auf uns herab und begegne uns weiter mit Gnade und Barmherzigkeit. Und so bitten wir dich gemeinsam, Herr, erbarme dich unser. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott, der du dich aufgemacht hast zu uns, um uns nahe zu kommen, der du uns deine Liebe gezeigt hast, deine Zuwendung durch Jesus Christus. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben. Hilf uns, getrost leben zu können aus deiner großen Gerechtigkeit. So vieles verstehen wir nicht und so manches bekommen wir mit deiner Liebe und Gnade nicht zusammen. Darum brauchen wir immer wieder dein Wort, das uns aufrichtet, das uns tröstet, das uns zurechtbringt. So lass uns jetzt hören und verstehen, was du uns zu sagen hast durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Ich lese uns als Lesung aus dem Matthäusevangelium Kapitel 20, den Text, der auch heute Predigttext sein soll, einer, der nur alle paar Jahre mal vorkommt, wenn es passt mit Ostern und uns als Predigttext für diesen Sonntag gegeben ist. Wir hören, was Jesus sagt, als Lesung und dann gleich auch als Text für die Predigt. Jesus sagt: Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du schädeltrein, weil ich gütig bin? so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir wollen miteinander unseren Glauben bekennen. Wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen wieder Platz. Das Wochenlied für die neue Woche ist das Lied 196, Herr, für dein Wort sei hoch gepreist. Und aus diesem Lied 196 singen wir die ersten beiden Verse und den Vers 5 und 6. 1, 2, 5 und 6.
Thank you.
Gottes sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Erste können schnell Letzte werden. Das zeigt das Leben immer wieder. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt der Volksmund dann zum Beispiel, bedauernd oder auch mit Schadenfreude. Dass aus Letzten Erste werden, ist schon seltener. Daran hängen oft das Träumen und die Sehnsucht von Menschen. Die Märchen erzählen davon. Dem guten, bettelarmen Mädchen regnet es Sterntaler. Die zu kurz gehaltene wird zur Goldmarie. Und wenn in der Traumhochzeit die Bürgerliche zur Prinzessin erhoben wird, dann schlagen die Herzen höher und die Einschaltquoten der Fernseher steigen auch. Es ist schon ganz gut, wenn Erste nicht immer Erste und Letzte nicht immer Letzte bleiben. Davon lebt auch so ein Großereignis im Sport wie jetzt die Winterolympiade, die gerade begonnen hat. Wir könnten uns sonst ja die Wettkämpfe glatt sparen, wenn die Reihenfolge schon klar wäre, wenn von vornherein festläge, wer Erster und wer Letzter wird. Jesus erzählt eine Geschichte vom Ersten und von Letzten, von Letzten und von Ersten und wie die Reihenfolge durcheinander gerät. Er erzählt letztendlich eine Geschichte vom Himmelreich. Und wenn Jesus vom Himmelreich erzählt, davon also, dass Gottes Herrschaft näher gerückt ist, dann rückt er auch unsere Maßstäbe zurecht. Diese Geschichte, die wir eben gehört haben, die geht nicht auf in der Rangfolge, in den Listenplätzen und Bewertungssystemen, die wir so kennen. Sie liegt quer zu unseren Erfahrungen und Beobachtungen. Sie liegt quer zu unseren Vorstellungen, wie Ungerechtigkeiten auszugleichen wären. Dabei beginnt die Geschichte mitten in dieser Welt bei einem Thema, das heute und nicht nur heute viele Menschen beschäftigt, beim Thema Arbeit. Wie sie verteilt wird, was sie wert ist in Silbergroschen, Heller und Pfennig, Euro und Cent und was die Arbeit auch sonst noch bedeutet für das eigene Selbstwertgefühl, für eine Familie. Die Geschichte, die Jesus erzählt vom Himmelreich, beginnt auf dem Arbeitsmarkt, auf dem sich heute oft entscheidet, ob Menschen zu den Ersten oder Letzten gerechnet werden. So hören wir von Arbeitslosen, von Tagelöhnern, die also von Tag zu Tag neu irgendeine Beschäftigung suchen, um sich für diesen Tag das Geld zu verdienen, um sich selbst und die Familie ernähren zu können. Von Last und Hitze erfahren wir. Und so vom Druck, unter dem die Arbeit geschieht und der für unsere Arbeitstage andere Namen trägt, dieser Druck, unpersönliche Kälte, Leistung, Effizienz. Alles läuft auf den Abend zu. Die Lohnauszahlung, die der ungewöhnliche Arbeitgeber, der Weinbergbesitzer, in Szene setzt. Da stehen sie alle. Alle mit einem Silbergroschen in der Hand. Die Ersten und Letzten sind am Lohn nicht zu unterscheiden. Das ist mehr als gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist für jeden das, was er zum Leben braucht. Für jeden das, was er zum Leben braucht. Und dann läuft die ganze Geschichte quer. Denn das können diejenigen, die den ganzen Tag geschuftet haben und da war, wer mitgerechnet hat, der Arbeitstag noch 12 Stunden. In Israel vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, von ungefähr 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. 12 Stunden geschuftet und dann bekomme ich das Gleiche wie der nur eine einzige Stunde gearbeitet hat. Sie fragen nicht danach, diese, die lang gearbeitet haben, ob ihre Kollegen nun mit dieser einen Stunde Arbeit nicht trotz allem den üblichen Tageslohn brauchen, um sich und die Familie zu ernähren. Sie sehen nur das Preis-Leistungs-Verhältnis und dementsprechend fühlen sie sich ungerecht behandelt. Wir hören sie sagen, das habe ich nicht verdient. Das habe ich nicht verdient, das ist zu wenig. Na klar, beginnen sie zu vergleichen und zu rechnen. Im Vergleich mit denen, die 11 Stunden weniger gearbeitet haben, ist der ursprünglich rechtmäßig verabredete Silbergroschen deutlich zu wenig. Als ich die Geschichte mal im Konfirmandenunterricht besprochen habe, war schnell klar, sowas würde heute kein Arbeitgeber tun. Ja, er könnte es sich gar nicht leisten. Das widerspricht auch allen Gesetzen der freien Marktwirtschaft. Dort und übrigens in unserer Gesellschaft überhaupt gilt zumindest im Grundsatz, jeder kriegt das, was er verdient hat. Oder jede kriegt das, was sie verdient hat. Ich denke daran, wie bitter dieser Satz auch klingen kann. Das habe ich nicht verdient. Ich habe mich immer voll eingesetzt in unserer Beziehung und jetzt das. Da wird aufgerechnet. Da ist von Liebe plötzlich keine Spur mehr. Da wird verglichen. Das hast du bekommen und ich gehe leer aus. Erbsenzählen ist auch so ein Ausdruck dafür, wenn es dann ganz klein kariert wird. Es mag ganz gerecht erscheinen oder sogar sein, aber der Boden, der Grund für die Beziehung ist kaputt gegangen, verloren worden. In der Beziehung zweier Menschen oder in einer Familie. Das habe ich nicht verdient, hat die eine oder der andere Schüler seiner Lehrerin oder seinem Lehrer gesagt, als es vor einigen Tagen um die Noten fürs Halbjahreszeugnis ging. Und dann wird da auch verglichen und aufgerechnet. Ich habe mich besser am Unterricht beteiligt als die. Mein schriftlicher Notendurchschnitt ist doch viel besser als der von dem. Und trotzdem bekomme ich nur eine 3. Solche Diskussionen schaffen eine miese Stimmung in der Klasse, auch wenn sie manchmal zurechtgeführt werden. Das habe ich nicht verdient, sagt der fast 60-Jährige, als ihm eine jüngere Kollegin als Vorgesetzte vor die Nase gesetzt wird. Seit 40 Jahren strampele ich mich für diese Firma ab und jetzt das. Die ist doch gar nicht qualifiziert, hat keine Erfahrung. Das habe ich nicht verdient. Das habe ich nicht verdient, sagt die Patientin im Krankenhaus, dass ich so schwer krank bin. Ich bin doch immer ein guter Mensch gewesen. Ich habe mich bemüht, alles richtig zu machen und allen alles recht zu machen. Und jetzt das. Das habe ich nicht verdient, sagt der 16-Jährige. Nun bin ich fast erwachsen und muss immer noch mich von meinen Eltern wie ein Kind behandeln lassen. Das habe ich nicht verdient, sagt die Mutter. Die besten Jahre meines Lebens habe ich für meine Kinder geopfert und jetzt kümmern die sich nicht um mich. Das habe ich nicht verdient, könnten auch die sagen, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, die nur eine Stunde gearbeitet haben und doch einen ganzen Tagelohn bekommen. Das habe ich doch gar nicht verdient. Den Lohn für einen ganzen Tag, das, was ich brauche für den ganzen Tag, trotz nur einer Stunde Arbeit. Nein, die so Beschenkten letztendlich sind in Jesu Geschichte gar nicht zu hören, kommen nicht zu Wort. Wie vielleicht auch sonst bei uns der staunende, der dankbare Klang häufig der leisere ist, gar nicht zu hören. Die Fragen, mit der uns diese Himmelreichsgeschichte, Entschuldigung, diese Himmelsreichsgeschichte zurücklässt, heißen: Wie kommen Menschen von der Bitterkeit, die aus dem Vergleichen kommt, zum Staunen? Wie wird Anspruchsdenken, Neid und Aufrechnen verwandelt in Großherzigkeit und glückliche Dankbarkeit? Wie komme ich vom Murren und Klagen zur Gewissheit, ich bin letztendlich beschenkt, unverdientermaßen? Wie können Menschen den Boden spüren, der sie trägt, die Güte und Liebe Gottes? Kann das Himmelreich einziehen auf dem Marktplatz dieser Welt? Meine Antwortsuche bleibt in dieser Geschichte an zweierlei hängen. Zunächst am Ärger und dann am Erzähler der Geschichte. Zunächst einmal an dem Ärger, der durchaus nachzuvollziehen ist bei denen, die sich ungerecht behandelt fühlen. Und der Weinbergbesitzer, der provoziert diesen Ärger geradezu. Statt das Ganze unter dem Deckmantel zu halten, ruft er ihn wirklich hervor. Er sagt, Gib mal denen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, als Erster, damit alle es mitbekommen letztendlich. Er will die Beschwerden hören und mit denen ins Gespräch kommen, die sich schlecht behandelt fühlen. Mir macht das Mut, wenn ich selbst das Gefühl habe, ich stehe auf dieser eher ärgerlichen Seite des Lebens. Es macht mir Mut, meinem Ärger auf den Grund zu gehen, meiner Unzufriedenheit. Es geht nicht darum, diesen Ärger zu pflegen und zu kultivieren, das können wir auch ganz gut, sondern wirklich zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Wie oft findet sich in unseren vielen Wortgefechten das miese Gefühl, der oder die, die erkennen mich gar nicht an. Die achten mich nichts. Ich bin ungeliebt. Wie oft steckt in Vergleichen mit anderen, die haben mehr als ich, denen geht es besser als mir. Wie oft steckt dahinter die Angst, zu kurz zu kommen? Wie oft steckt hinter allem Zurückrechnen, Aufrechnen die tiefe Angst, nicht gesehen und nicht geschätzt zu werden? Und aus dieser Angst kommen dann die Missverständnisse, die uns auseinanderbringen, die uns aneinander vorbeireden und vorbeileben lassen. Kann sein, dass dieses auf den Grund gehen, wo kommt das eigentlich her bei mir? Nicht bei anderen, bei mir selbst, dass das noch keine Lösung ist. Dass es den Ärger nicht einfach davonträgt. Doch es bewahrt mich davor, die Kraft am falschen Ort einzusetzen, sie quasi dort zu verkämpfen, wo es mir gar nichts bringt. Es liegt die Chance darin, zum Wesentlichen zu kommen, das, was mein Leben wirklich ausmacht. Mein Freund, sagt der Weinbergbesitzer zu dem, der ihm vorwurfsvoll gegenübersteht. Ich höre darin auch, ich sehe dich und die Last und die Hitze deines Tagewerkes, die kenne ich auch. Ich will dich aber aus der Missgunst und dem Neid herausholen. Durch meine Güte, die will ich so großzügig austeilen, wie ich es will. Dir, aber auch denen, die sie nötig haben, damit sie leben können. Und damit bin ich beim Zweiten, was mir bei meiner Antwortsuche hilft. Bei dem, der dieses ganze Gleichnis, diese Geschichte erzählt. Die Geschichte von dem Weinbergbesitzer, von Gott nämlich selbst. Und vom Himmelreich. Diese Geschichte ist an ihn gebunden. Sie hat aus ihm ihre Kraft und ihre Glaubwürdigkeit. Er erzählt, und in der Begegnung mit ihm spüren Menschen, dass Gott tatsächlich gnädig ist. Nicht selbstberechnend und aufrechnend, was ich alles geleistet habe, beziehungsweise was ich nicht geleistet habe, sondern gütig, gnädig. Und Jesus macht es vor, als er unter den Menschen lebt, heilt Kranke, Behinderte, die als die Letzten abgestempelt sind. Er nimmt denen die Angst, zu kurz zu kommen, die meinen, sich an anderen bereichern zu müssen. Er teilt die Güte Gottes aus, ganz unverdient. Was hat er letztendlich davon? Das hat er nicht verdient, könnten wir sagen. Er wird dafür umgebracht, stirbt am Kreuz und sorgt doch dafür, dass die Liebe nicht stirbt, dass das Himmelreich unter den Menschen beginnen kann, dass Gott unter den Menschen bleibt mit seiner Liebe und Güte, dass die Menschen untereinander so miteinander umgehen, wie sie es von Jesus gelernt haben. Und so wird Jesus selbst dann auch als Erster zu neuem Leben auferweckt. Und was heißt das Ganze für uns und alle, die heute leiden unter Ranglisten, unter dem Gefühl, immer wieder zu kurz zu kommen, zu den Letzten zu gehören, zu spät dran zu sein, vergessen zu werden? Was heißt es für die, die träumen, nur träumen, auch mal ganz oben zu sein, ein Star, der Aufsteiger? Oder was heißt es für die, die mit Druck auf den Plätzen der Ersten sitzen, immer in der Angst, all das bewahren zu müssen, es ja nicht verlieren zu dürfen, die Top-Position ja nicht zu verlieren, oder wir, die wir Angst haben, den Wohlstand zu verlieren, weil die Welt eine andere geworden ist und weil so viele Fremde zum Beispiel zu uns kommen, die doch nur unser Geld wollen. Ich denke, die Himmelreichsgeschichte setzt uns auf den Weg, um dem zu begegnen, schon jetzt, dem Himmelreich, dass es auch anders geht, dass Gnade und Güte unter uns sind, durch Gott, aber auch, indem sie uns anstecken, indem sie uns deutlich machen, wie wir selbst ticken, wo wir selbst aus Angst genau falsch handeln, wo wir selbst aber wertgeachtet sind und so auch anderen begegnen. Nicht im Vergleich, sondern im Füreinander-Dasein. In seinen Geschichten, in Jesu Geschichten, im Beten, Singen, im Gottesdienst, im Feiern und wo wir einander offen begegnen, da kann etwas von dieser Güte und Liebe abfärben auf die Geschichten unseres Lebens, auch auf die Bitterkeiten und Fragen. Dann fällt vielleicht ein Schein seiner Barmherzigkeit auf die Unbarmherzigkeiten unseres Lebens. Das wäre schon was. Und dann gibt es ja auch die Stunden, da sind meine Hände völlig leer. Ich fühle mich komplett abgehängt, wenn ich wirklich gar nichts vorzuweisen habe. Und wenn dann einer kommt und fragt mich, was hast du geleistet? Fragt nicht, was hast du geleistet, sondern fragt mich ehrlich, was brauchst du jetzt? Was brauchst du jetzt, um zu leben, wirklich? Dann ist das schon ein Stück von dem, was ich brauche, nämlich, dass mich einer sieht, dass mich jemand bemerkt, dass jemand nachfragt, dass jemand für mich da ist. Dann blitzt auch schon etwas auf vom Himmelreich. Und ich weiß, Gott selbst lässt mich nicht allein. Mein Auge, das oft scheel dreinblickt, wie Jesus sagt, oder es Martin Luther so schön ins Deutsche übersetzt, das scheel dreinblickt, kann gut einen Augenblick über alle Rangfolgen hinwegsehen auf den Grund, auf dem wir leben. Und der gilt in Ewigkeit, Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit. Hab ich das verdient, seine Güte und Barmherzigkeit in Ewigkeit? Nein, ganz sicher nicht. Aber wir dürfen es glauben und annehmen. Wie die, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Sie haben den ganzen Tagelohn nicht verdient und dennoch bekommen sie ihn. Sie bekommen das, was wir zum Leben brauchen. Was wir zum Leben brauchen heute und für die Ewigkeit, wird uns angeboten, ganz unverdient. Kann gar nicht von uns geleistet, verdient werden. Durch Jesus Christus, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Das gilt es zu ergreifen. Gott, helf uns dabei in seiner Güte und Gnade, damit wir es auch ergreifen können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen aus dem Lied 289, Nun lob mein Seel den Herrn. Zunächst die Strophen 1 und 2, nachher noch die dritte Strophe. Jetzt die Strophe 1 und 2, 289. Wir sind jetzt eingeladen, miteinander das heilige Abendmahl zu feiern, Brot und Wein bzw. den Saft der Trauben, der in unseren Kelchen ist, miteinander zu teilen. Gott ist gnädig, er schenkt uns mehr, als wir verdienen können. Davon haben wir gerade gehört. Er gibt sich uns selbst durch das Leben, Sterben und Auferstehen seines Sohnes Jesus Christus. In Brot und im Saft der Trauben dürfen wir dies schmecken und spüren, dürfen Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott, dürfen im Glauben an seine Barmherzigkeit Vergebung erfahren und mit ihm leben, heute und in Ewigkeit. Er hat das Abendmahl für uns eingesetzt und so beten wir: Wahrhaft würdig und recht ist es, dass wir dich, guter Gott, loben und preisen. Du bist der Schöpfer von allem, was es gibt und uns umgibt und unseres eigenen Lebens. In Jesus Christus ist deine Liebe zu uns offenbar geworden, seine Menschenfreundlichkeit, seine Bereitschaft zur Vergebung, sein Tod und seine Auferstehung. Sie sind Grund unserer Hoffnung. Durch deinen Heiligen Geist bewegst du unsere Herzen und lässt uns deine Liebe bezeugen gegen allen Hass in dieser Welt. Darum stimmen wir ein in das Lob aller, die auf dich hoffen, die vor uns waren und die nach uns sein werden. Amen. Und so hören wir die Worte, denen Jesus das Abendmahl auch für uns eingesetzt hat. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, welches vergossen wird zur Vergebung aller eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir wollen uns erheben und beten, wie Jesus selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christi, du Lamm Gottes. Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So kommt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir wollen es so halten wie immer, dass wir auf dieser Seite hier beginnen, dass etwa 12 nach vorne kommen. Die anderen dürfen sich in der Zeit wieder hinsetzen. Thank you. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Brot und Wein stärke euch im Glauben zum ewigen Leben. Geht im Frieden des Herrn. Amen. Wir beten. Ein Stück Brot, ein Schluck Traubensaft, Zeichen deiner Gegenwart, du Gott, mitten unter uns. Wir selbst stehen mit leeren Händen da, aber du füllst sie uns. Du beschenkst uns reich. Gestärkt im Glauben, befreit zur Hoffnung, ermutigt zur Liebe. Wir danken dir dafür. Amen. Und wir singen einen Vers noch aus dem Lied 289, und zwar den dritten Vers aus dem Lied Nun lob mein Seel den Herrn. Dinge sind bekannt zu geben. Ich lade ein, herzlich zum nächsten Gottesdienst, kommenden Sonntag dann um 9.30 Uhr. Die Zeiten ansonsten in der Woche sind die üblichen, außer dass am Mittwoch 14.30 Uhr der Seniorentreff sich im Gemeindehaus trifft. Herzliche Einladung dazu, Mittwoch 14.30 Uhr. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 80 Euro. Die heutige Kollekte ist bestimmt für das diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe und wird im Besonderen eingesetzt für Projekte und Unternehmungen, die Menschen mit Handicaps hilft, dass sie integriert werden können in Gemeinde, in Arbeit, in die Gesellschaft allgemein. Die unterschiedlichsten Dinge, wo die Diakonie hilft und uns bittet, diese Arbeit mit unserer Kollekte zu unterstützen. Gott segne Geber, Geberinnen und Gaben und segne auch die Arbeit, die damit getan werden kann. Ja, und nun möchte ich bitten, wer kann sich zu erheben? Liebe Gemeinde, am vergangenen Donnerstag diese Woche, am 5. Februar, haben wir unter Gottes tröstendem Wort und Beistand Abschied genommen von Jens Gehlitzer. Verstarb am 21. Januar im Alter von erst 56 Jahren. Unser ganzes Leben können wir Gott anvertrauen. Es gehört ihm. Und so sagt der Apostel Paulus: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir beten. Gnädiger und barmherziger Gott, du bist der Gott des Lebens, in Freude und in Trauer, in Glück und Leid dürfen wir zu dir kommen und dürfen erfahren, du lässt uns nicht im Stich. So vieles verstehen wir nicht am Leben. Wir vergleichen mit anderen, wir haben unsere Vorstellungen und Träume, wir haben unseren Alltag und meinen, es muss immer so bleiben. Es ist gut, dass du da bist, auch dann, wenn sich unser Leben komplett ändert. Wir dürfen auf dich dennoch vertrauen. Du bist da unverdienterweise und gibst uns das, was wir brauchen. So bitten wir dich ganz besonders für die Angehörigen von Jens, dass du sie tröstest in ihrem Leid, dass du sie stärkst, ihnen neue Kraft gibst, Lebensmut und Hoffnung. Es ist alles schwer, dieser Abschied, sich neu hineinzufinden in ein Leben, das sich so verändert hat. Doch du gehst auch diesen schweren Weg mit deinem Trost und deinem Beistand. Darum bitten wir dich. Wir kommen mit all den Gedanken, die uns bewegen, über Barmherzigkeit und Liebe, uns bitten für diese unheile Welt, damit es nicht nur um Macht und Geld, um Gewinn und Karriere und Erfolg geht, sondern dass wir einander im Blick haben, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir füreinander da sind, dass wir nicht rechnen und aufrechnen, nach Leistung bewerten, sondern dass wir Menschen mit deinen Augen sehen, sie wahrnehmen und wertschätzen, was auch immer sie sind, was auch immer sie leisten können oder nicht, das ist nicht entscheidend. Danke, dass du so mit uns umgehst. Unverdientermaßen haben wir deinen Beistand, deine Nähe. Schenkst du Leben über dieses Leben hier hinaus. So dürfen wir dir all das bringen, was uns bewegt, was unser Miteinander stört und was unser Miteinander bereichert. Das, was uns beschwert und das, was, wofür wir dankbar sind, und beten einen Moment weiter in der Stille. Herr, du kennst unsere Gedanken, siehst in unser Herz. Wir bitten dich, erhöre uns und sei uns nah. Amen. Wir wollen um Gottes Segen bitten, indem wir die eine Strophe singen aus dem Lied 170. Wir dürfen dazu wieder Platz nehmen. Komm, Herr, segne uns.